Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Mariannes Kaffeekränzchen, einem Podcast für von Sexismus betroffene Personen. Was ist eigentlich Sexismus und was zur Hölle hat das mit mir zu tun? Über diese und viele weitere Fragen werde ich mit euch und meinen Gästinnen ganz offen und ehrlich sprechen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt dran und los geht's!
Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur vierten Folge. Heute geht es um toxische Beziehungen. Das erste Mal habe ich eine Gästin, die anonym bleiben möchte, was bei dem Thema auch sehr verständlich ist, was ich sehr gut nachvollziehen kann und worüber wir auch sprechen werden. Wieso ist es in solchen Kontexten manchmal wichtig, anonym zu bleiben? Damit wir trotzdem so ein bisschen wissen, wen wir hier sitzen haben, würde ich dich einladen, irgendwas über dich zu erzählen, wo du denkst, ach, dann wissen die ein bisschen was über mich. Und ja.
Ja, ich bin 19 Jahre alt. Ich lebe gerade einfach mein Leben in Berlin und bin so in der schulischen und nicht schulischen Ausbildung, würde ich sagen. Mhm. Genau.
Willst du erzählen, was du für eine nicht schulische gemacht hast, weil die in Corona-Zeiten natürlich sehr bezeichnend ist?
Also ich habe eine Notfallsanitäter-Ausbildung angefangen gehabt und habe jetzt mein Rettungsassistentin-Zeugnis quasi fertig und deswegen darf ich in medizinischen Einrichtungen arbeiten, sag ich mal so.
Ja, ja, und hast du auch ziemlich crazy Sachen erlebt in dem drin. So, wir sprechen heute über toxische Beziehungen. Du warst lange Zeit in einer toxischen Beziehung. Wie lange warst du in einer Beziehung?
Also angefangen hat das alles, als ich 15 war und geendet, als ich so 17, 18 war. Also fast 3 Jahre.
Ja. Und der Partner war?
Der war 10 Jahre älter als ich. Also am Anfang war er 25 und zu Ende dann eben 28.
Das heißt strafrechtlich schon mal ziemlich in der, ja, nicht mal mehr nur Grauzone.
Eigentlich nicht. Also ich sag auch meistens, früher habe ich immer Beziehung gesagt, aber mittlerweile sage ich auch nicht mehr so Beziehung. Sondern? Weil ich für mich einfach Missbrauch war. Mhm. Ja.
Ja. Wir haben darüber gesprochen, dass es von Juju das Lied gibt, Ich müsste lügen, und dass das so eine Beziehung ziemlich schön widerspiegelt. Und ich würde jetzt mit dir sozusagen die Schritte der Beziehung durchgehen mit diesem Lied und lese mal die ersten Zeilen vor. Und dann kannst du ja mal ein bisschen von dem Anfang eurer Beziehung erzählen. Am Anfang, da warst du der netteste Mensch, den ich jemals getroffen habe. Der lustigste, mit dem ich jemals gesoffen habe, weil du so lieb und so offen warst. Du hast mir eine rosane Brille gegeben, ich habe sie mir aufgesetzt. Doch irgendwann dachte ich mir, was das hier für ein Leben, Mann, alles nur aufgesetzt.
Ja, da finde ich sehr viel Bilder. Also am Anfang war das so, also das war wie im Buch beschrieben, eine toxische Beziehung eigentlich. Am Anfang war das ziemlich, auch durch das Machtverhältnis vom Alter her, was ja andere Möglichkeiten bietet in seinem Alter, hat er mir sehr viel hingelegt, wo er mir überall helfen kann, was offen ist, weil ich auch hatte ich total Probleme, zur Schule zu gehen oder mich in der Schule einzufinden, weil ich sehr viel Interessen hatte und so viel machen wollte und auch sehr viel gemacht habe und mich da nicht so finden konnte. Und er hat mir wie so Möglichkeiten vorgezeigt, wie ich das machen soll, und hat mir immer wieder gesagt, dass ich so viel Potenzial in der und der und der Richtung habe. Und ja, das hat so alles so ein bisschen so wie eine Verbundenheit mit ihm geschaffen, wo wir dann auch ähnliche Richtungen hatten. Ich habe mich zum Beispiel sehr viel für Film interessiert oder in die Arbeit mit Filmproduktion oder Produktion und sowas. Und er hatte in solchen Richtungen Erfahrungen und konnte mir dann da Dinge auch erzählen oder mich teilhaben lassen. Und das hat sehr viel so, ja, das alles so aufgeblümt und alles war toll. Mhm. Und selbst wenn dann mal nicht tolle Dinge passiert sind, schon zu Anfang an war das so, ja, das ist Missverständnis, so, das ist einfach nicht die Person. Ja.
Hat er dir dich glauben lassen, oder?
Ja, genau. Mhm.
Erinnerst du dich noch an eure allererste Begegnung?
Mhm. Also das war eigentlich sehr krass, weil ich war sehr unentschlossen. Also bei dem bewussten Treffen, bei dem ersten Treffen, war ich sehr unentschlossen und bin hingegangen. Und ich weiß, dass ich irgendwann sogar gegangen bin und irgendeine Ausrede erzählt hatte, warum ich jetzt gehen muss, weil da so ein komisches Gefühl einfach war. Und dann bin ich gegangen. So, und dann hatten wir uns auch eine erste Zeit lang ziemlich lange nicht mehr gesehen. Und dann aber wieder und dann auch eben sehr regelmäßig.
Mhm. Ja. Hattest du am Anfang, bevor sozusagen die rosarote Brille kam, ein schlechtes Gefühl?
Ja, eben an diesem einen Tag, wo ich so dachte, keine Ahnung, ich bleibe dort und ich gehe dorthin und wir treffen uns und dann, ich weiß nicht, habe irgendwie gesagt, ich habe irgendwie vergessen, ich muss noch irgendwas erledigen so und weggegangen und mir war gar nicht so bewusst, warum ich das jetzt gemacht habe oder das war auch ziemlich random aus dem Affekt heraus, aber im Nachhinein checke ich so, dass es einfach so ein gutes Gefühl ist und ich weiß nicht, vielleicht kennt es jemand, die so, wenn man sich unwohl fühlt auf dem Heimweg und dann so einen Fake-Anruf macht oder so ein Reflex war das, ja.
Ja, voll oft auch nicht so bewusst sozusagen, sondern eher so, oh, irgendwas ist so, ja. Stimmt nicht ganz. Wie würdest du heute, also wie hast du ihn damals gesehen und wie würdest du ihn heute als Person beschreiben? Vielleicht auch kleiner Hint, in vielen toxischen Beziehungen ist die toxische Person sehr narzisstisch veranlagt.
Also total. Es ist, weil damals habe ich ihn so gesehen als, ich weiß nicht, fand ich ihn einen ganz tollen Mann, sehr kreativ, offen, wirklich eine sehr offene Person, eine hilfsbereite Person, die auf andere zugeht. Und heute ist es eher nicht so. Also ich sehe ihn immer noch als kreative Person, die aber eben viele Probleme hat, die wohl unbewältigt sind und die sehr auf andere projiziert werden und aber keine Konsequenz auch daraus zieht, vom Verhalten, Verantwortung übernehmen für eigenes Tun. Und auch ganz krass einfach kein Interesse an Gefühlen von anderen Menschen. Mhm. Also kein Interesse oder gar kein Nachdenken darüber, dass andere Gefühle haben, die man zum Beispiel verletzen kann oder manipulieren kann in dem, was man sagt. Also sehr viele Probleme wurden immer abgetan und auf eigene Probleme geschoben, die dann Mitleid erzeugt haben, sozusagen.
Ah, so, bei ihm auf eigene.
Deswegen verhalte ich mich so und bitte hab Verständnis dafür. So. Ja.
Puh, krass. dann gehen wir mal weiter. Warte, was mir gerade noch kam, würdest du sagen, er ist empathielos? Oder also sozusagen, wie kann es sein, dass jemand das so wenig an sich ranlässt, was er mit anderen Menschen macht?
Ich weiß jetzt nicht, ob empathielos, aber ich glaube einfach, dass er das nicht zulässt einfach und dass er einfach, ich weiß nicht, entweder sehr, sehr viel mit sich selbst beschäftigt ist, dass er da das nicht merkt, aber bewusst nicht merkt, weil er seine Augen quasi nicht nach außen richten möchte.
Mhm.
Ich glaube, dass er Empathie hat, aber dass er sie nicht einsetzen möchte.
Alles nur aufgesetzt. Du bist verführerisch, du bist laut und bleibst im Gedächtnis. Und wenn man dich sieht, dann denkt man niemals, du willst etwas Schlechtes. Du hast mir erklärt, warum das, was ich fühle, nicht echt ist. Und ich habe dir geglaubt, zu lange geglaubt, mich selber vergessen. Erstmal der erste Teil. Dein Umfeld hat ja das mehr oder weniger mitbekommen. Und du hast mir auch schon im Vorgespräch gesagt, dass du jetzt fast entsetzt vielleicht darüber bist, dass niemand irgendwas gemacht hat sozusagen. Und wie würdest du jetzt auch in der Retrospektive sagen, sehen Menschen von außen ihn, sehen die ihm an, dass er ein narzisstisches Arschloch ist? Oder, also jetzt meine Worte, oder wirkt er nach außen total charmant und die dachten so, ja, ist schon alles gut, der ist nur 10 Jahre älter.
Ja, also ich bin so geschockt, weil ich weiß nicht, ich habe das immer so vor eigenem Bild, dass wenn jetzt ein 15-jähriges Mädchen oder Junge, wer auch immer, auf mich zukommen würde, dann sage ich mir, ja, ich habe so eine Beziehung mit einem 10 Jahre älteren Menschen, dann wäre ich auf jeden Fall nicht so, ach schön, auf jeden Fall, ach nett und keine Ahnung, erzähl mal so, wie ist der so, also so wäre ich auf keinen Fall. Und sowas habe ich halt viel erlebt damals und deswegen bin ich im Nachhinein so geschockt, weil das so legitimiert wurde.
Mhm.
Und weil ich das dann auch als voll normal empfunden habe. Und von außen, glaube ich, merkt es kaum jemand, dass er so ist. Also ich habe schon vereinzelt das gehört, dass jemand das so auch gesehen hat. Aber wirklich vereinzelt. Und man muss sagen, dass er auch einen sehr großen Kreis hat, die ihn kennen. Und die ihn aber alle eigentlich ziemlich sehr toll finden und da so ein Bild von jemandem haben, der viel macht, sich viel für Sachen einsetzt und eher so eine Person ist, die auf die man immer zugehen kann. Und ja, so, also eine sehr positive Person. Aber ich war mir immer nicht sicher, ob das so ein Image war, das einfach sehr viele Leute angezogen hat und die deswegen einfach so mitgelaufen sind, weil es einfach so, ja, so das Image war, wo manche Menschen dazugehören wollten.
Aha, so unter und, seinem Mantel sozusagen.
Ja, genau. Ja. Aber ja, selbst das wäre dann eigentlich auch auffallend, wenn jemand da so ist, dass man das vielleicht dann nicht möchte.
Aber, also, I hear it und ich fühl's. Und, aber, also glaubst du, wieso der manipuliert einen oder hat sozusagen so eine manipulative Ausstrahlung, dass er eben entweder die Menschen in seinen Bann zieht oder die finden ihn so kacke, dass sie gar nicht erst mit ihm in Kontakt gehen? Oder was, wieso konnte der, du warst ja nicht die einzige Frau, mit der er sowas gemacht hat, wie geht das, dass er exponiert ist, dass er Macht hat, dass er Öffentlichkeit hat und gleichzeitig so eine Scheiße abzieht? So?
Also erstens hat er immer so alle Beziehungen, hat er gesagt, möchte er für sich haben und nicht nach außen nehmen, weil er sowas gerne für sich hat, so hat er das immer beschrieben. Und er hat uns auch immer sehr im Unklaren gelassen, habe ich auch von anderen Frauen gehört, dass immer nicht offiziell gesagt wurde, wir sind jetzt in einer Beziehung, sondern es war immer so, ich habe Gefühle für dich, du hast Gefühle für dich, lass uns das erstmal genießen.
Offene so Liebe war das Thema?
Art, nein, offene Liebe nicht. Also, aber es war immer so klar, dass das nichts ist, aber er hat es nicht definieren wollen. So, das war dieses, ich kann mich nicht definieren. Was aber, glaube ich, sehr dieses Ding war, dass er einfach die Macht darüber hat und die Entscheidung, so die Oberhand, wie er das möchte. Und man war immer so, wenn er das nicht definieren will, dann ist es ja erstmal kein Problem, so nach dem Motto. So. Genau. Und dann war das eben, glaube ich, ziemlich leicht für das dann außen so zu transportieren, dass erstmal niemand auch Fehler sieht. Ich weiß nicht, wie du verstehst, ob ich du gerade verstehst, was ich meine.
Ja, voll.
Dass man die Fehler nicht sieht, wenn er das eben Inneren nicht sehr definiert hat. Und aber sich auch immer nach außen, muss man sagen, sehr groß gemacht hat, im wortwörtlichen Sinne. wie er scheint und was er alles so macht und was von Inneren aber gar nicht so war. Also wo auch Dinge ganz, ganz anders erzählt wurden, wo, wenn Probleme waren, wurde für ihn ein einfacher Weg gefunden, das anderen zu erzählen, warum etwas so passiert ist. Und dann hat man es ihm auch geglaubt, wenn man dachte, ja, so. Also es waren auch manchmal Kleinigkeiten, die jetzt gar nichts mit so viel zu tun hatten mit einem oder sonst was, wo man dann auch denkt, wenn jemand mir das so sagt, dann ist es so, dann muss ich das nicht grundlegend hinterfragen. Ja.
Und wenn man dich sieht, dann denkt man niemals, du willst etwas Schlechtes. Du hast mir erklärt, warum das, was ich fühle, nicht echt ist und ich habe dir geglaubt, zu lange geglaubt, mich selber vergessen.
Ja, also da gab es manchmal so Situationen, bei uns war das immer, man kann es im Nachhinein sehen, wie in so Abständen, wo immer das Gleiche passiert ist, dass er zum Beispiel sich wochenlang nicht gemeldet hat, gar nichts, also gar keine Reaktion, und man ihn dann irgendwo getroffen hat oder was weiß ich, oder gesehen hat, und da war dann so immer alles, als wäre alles normal. Und es war so ganz, und ich war dann immer auch so perplex, dass ich irgendwie gar nichts gesagt habe, weil ich war sehr perplex, einfach, dass alles normal ist. Und dann hat man ihn mal danach auch drauf angesprochen, was dieses Ignorieren ist, weil das einfach auch so ein wahnsinniges Machtding ist, wenn du jemanden einfach plötzlich so von 0 auf 100 komplett quasi, man nennt es, glaube ich, habe ich im Nachhinein mal gehört, ghosten?
Ja, ghosten. Ja,
genau. Und da war das dann aber mal so, nee, das stimmt nicht, mir ging es total schlecht, ich konnte mich nicht melden, ich konnte nichts machen und ja, wenn du mich draußen gesehen hast, vielleicht habe ich ja Verpflichtung zu arbeiten und so, aber das war einfach gelogen und da hat er immer das Gefühl von mir, dass ich ignoriert wurde, quasi überspielt und meinte so, nee, dann liegt es so an dir, dann guck mal nach dir, so nach dem Motto.
Ja. Es gibt von Stephanie Stahl, die hat das Buch geschrieben, Das Kind, die muss Heimat finden, einen ganz spannenden Podcast, wo auch eine war, die mit, also ich würde gleich gerne, glaube ich, noch auf dieses, ich sag mal, Polyamore oder dieses mehrere Frauen, ein Mann, mehrere Frauen, ist ja echt ein Schema, was sich durchzieht, eingehen. Und da hat sie gesagt, ja, Stell dir mal vor, du würdest zwischen dich und die Person eine Glaswand ziehen und wirklich mal die Sachen auf die eine, also wie die Verantwortungen wirklich auf die Seite legen, wo sie hingehören, weil ich das selber sozusagen so kenne, dass irgendwann auf einmal die ganze Verantwortung für alles bei dir liegt, obwohl die wie so objektiv nicht in deiner Reichweite ist. Und da musste ich gerade voll dran denken, sozusagen, wie so, dass ja irgendwie dir die Verantwortung dafür zugeschoben wird, dass du es komisch findest, dass er sich wochenlang nicht bei dir meldet. Das ist ja voll pervers irgendwie.
Oh Mann.
Ja. Mehrere Frauen. Er hat, also warst du so seine Hauptbeziehung oder wie hat er das denn so gehandhabt? Und auch das nicht definieren wollen ist ja total ein Machtinstrument.
Nein, also ich glaube nicht, dass ich die Hauptbeziehung war im Nachhinein. Also ich kann es gar nicht sagen, wer seine Hauptbeziehung war, aber ich glaube, im Nachhinein fühlt sich niemand als seine Hauptbeziehung, wer auch nicht wirklich eine Beziehung war. Ich habe danach eine Frau kennengelernt, mit der ich mal darüber gesprochen habe, die auch in so einer Art Beziehung mit ihm war, die aber volljährig war. Und wir haben uns darüber unterhalten und es gab mehrere, aber es gab auch dann immer wieder so, mit denen er intensiver Zeit verbracht hat und länger. Aber es gab auch sehr, sehr viele, die er einfach nur so zwischendurch kennengelernt hat. Und da gab es auch mal eine, die wir gemeinsam kannten, wo auch so ein Manipulationsding stattgefunden hat, wo er sie getroffen hat und mit ihr intim war und sie danach einfach auch geghostet hat und zu mir aber gesagt hat, dass das irgendwie ein sehr komisches Treffen war und dass sie zwar sich gut verstanden haben, aber dass er jetzt keinen Kontakt mehr mit ihr möchte. Und hat es mir so erzählt und im Nachhinein hat mich die Frau kontaktiert irgendwann, weil sie irgendwie so Gedanken hatte, einfach was sie falsch gemacht haben könnte und bezüglich mir und wollte nochmal mit mir in Austausch gehen und hat mir einfach eine ganz andere Geschichte erzählt wie er mir. Und ich hatte halt damals schon ein Gefühl gehabt, dass es nicht so ganz stimmt bei ihm und das wurde auch eigentlich übergangen. Also, ja.
It is so... doch irgendwann machte es Klick. Es waren einfach viel zu viele Tränen. Ich fing an, das Ganze zu verstehen und dann habe ich den Braten gerochen. Du hast mich gefickt. Und genauso machst du es mit jedem. Doch man kann es von außen nicht sehen. Wenn ich dran denke, dann könnte ich kotzen. Ich weiß nicht... also hier an der Stelle auch eine Triggerwarnung. Es geht um Sexualität als nächstes und ich lade dich auch ein, wirklich sehr klar jede Grenze zu setzen, weil ich weiß, dass das ziemlich krass sein kann. Ihr wart minderjährig, ihr habt Sex gehabt miteinander.
Also ich war minderjährig.
Du, sorry, du warst minderjährig. Welche Rolle hat Sexualität gespielt, auch im Sinne von Machtmissbrauch, von Missbrauch, von Gewalt?
Also Sexualität war für ihn sehr wichtig. Das hat er auch so gespiegelt. Und im Nachhinein muss ich sagen, dass ich da einfach so mitgemacht habe. Einfach, weil ich auch, glaube ich, in der Zeit, weil ich so unsicher in allem war, was so Schule anging, was Umfeld anging, weil ich einfach irgendwie so ein Standbein für mich gesucht habe. Irgendwas, was ich so, wo ich einen Punkt sicher finde. Und ich dachte halt, das wäre vielleicht das, leider. Und deswegen habe ich mich da so mitziehen lassen und habe auch sehr viele Dinge gemacht, die ich einfach gar nicht machen wollte. Oder habe mehrmals zum Beispiel zu Sachen gesagt, das möchte ich nicht. Und dann sind die aber in sexuellen Handlungen passiert.
Direkt sozusagen?
Also nicht, dass ich kein Sex wollte, habe ich gesagt, aber dass ich bestimmte Sachen nicht wollte. Und die sind dann aber passiert. Und ich habe das persönlich nie angesprochen danach auch. Ich habe immer gar nicht dazu gesagt. Und er auch nicht. Ja, genau. Und dann gab es auch noch ein Thema mit einer bestimmten sexuellen Handlung, wo er eben immer versucht hat, so manipulativ, dass ich das auch möchte. Genau. Obwohl ich es eigentlich nicht wollte.
Wie war danach dein Bezug zu Männern, zu Sexualität, zu Beziehungen? Und wie hast du das verarbeitet?
Also bei mir gab es tatsächlich jetzt nicht so ein Aha-Moment oder so ein Klick, dass ich so dachte, so, oh mein Gott. Das hat wirklich sehr, sehr lange gebraucht. Und nach diesen fast 3 Jahren habe ich dann aber irgendwann einfach den Kontakt zu ihm abgebrochen und habe auch noch, wie man auch jetzt denken kann, what the fuck, habe ich ihm so einen Brief geschrieben, dass ich die Zeit ganz toll fand, schön fand und habe mich nochmal bedankt und ihm aber, das war in so einer Zeit, wo er mich auch wieder ignoriert hat. Mhm. Und habe ihm dann aber auch noch geschrieben, ja, dass wir halt wahrscheinlich so andere Vorstellungen haben, wie man miteinander umgeht. Den Brief, den hatte ich irgendwie auch einen in meinem Tagebuch und habe den jetzt irgendwie letztens gelesen und konnte da nochmal so rausziehen, also wie unfassbar ist das, für was ich mich da bedankt habe. Yeah. Genau, und das, also da gab es jetzt nicht den Moment, aber ich bin dann in eine andere Stadt gezogen und hatte das Gefühl, dass das erstmal gut war, so gar nicht mit der Sache konfrontiert zu sein. Mhm. Und da wegzukommen, aber mein Männerbild war wirklich, oder ist immer noch, glaube ich, seitdem auf jeden Fall anders. Mhm. Dass ich viel öfter, also sag mal, wenn ich mit Frauen bin, dann denke ich nicht so die ganze Zeit, was könnte damit gemeint sein, was ist das, irgendwie werde ich gerade manipuliert. Solche Gedanken denke ich bei Männern öfter. Mhm. Und überdenke das auch die ganze Zeit, ist es sexistisch, ist es, in was fällt es gerade rein, so ist es eine normale Unterhaltung. Und danach hatte ich aber auch noch einfach krass so Gedanken, dass, ich weiß nicht, vielleicht hatten das Frauen auch schon davor, haben vielleicht manche, aber ich hatte das nicht, dass ich zum Beispiel, wenn ich in den Aufzug gestiegen bin mit zwei Männern, dass ich so ein krasses Gefühl hatte und immer dachte, was könnte jetzt eigentlich passieren gerade? Mhm. Und auch immer diese krassen Gedanken hatte, dass sie einfach körperlich mir so überlegen sind, dass ich mich gar nicht wehren könnte. Mhm. Und immer so in einer Situation sein könnte mit einem Mann oder mit Männern, dass ich nicht mehr rauskomme. So. Ja.
Es gibt ja dieses Fight, Flight or Freeze. Also das ist der, das müsstest du besser wissen, Parasympathikus oder Sympathikus, irgend so, so eine Einstellung im Gehirn. ich musste voll oft, also ich sozusagen, ich weiß noch, als ich angefangen habe, meine Sachen zu reflektieren, da war es immer so, ja, aber ich habe ja nicht Nein gesagt, ich habe nicht mich gewehrt, ich habe, also wie so, und dann habe ich irgendwann dieses Freeze gehört und dieses, ich stelle mich einfach tot, ich mache alles mit, bis diese Person einfach verschwindet oder es ist wie so, dass da irgendwann wie gar nicht mehr die Möglichkeit da ist, sich zu wehren oder sowas so. Kannst du damit relaten?
Ja, also das ist ja sowas ganz Typisches, was auch so in Traumageschichten vorkommt irgendwie. Ich habe das auch mal damals, ich war auch in Therapie und habe das einer Therapeutin erzählt und die meinte auch, das ist sowas ganz Typisches, dass wenn du, das ist wie wenn Menschen, Soldatinnen in den Krieg gehen und zurückkommen und dann fängt das Trauma meistens erst an, wenn sie wieder hier sind. So, das ist das, wenn du in der Situation bist, dass du erstmal Überlebensmodus anmachst und dann, wenn du wieder draußen bist, dann kommt aber erstmal alles, was dieser Wasserball-Effekt, also alles, was runtergedrückt wurde, hoch.
Ah, krass.
Ja. Und voll, also ich habe danach, was nicht nur mit ihm zu tun hat, also ich war eh ja in einer schwierigen Lebensphase davor und aber so zusammen, mit allem zusammen, war ich danach total ausgenockt erstmal und wusste erstmal gar nicht, also ich war so unsicher in allen Beziehungen, in Freundschaften und so und habe viele Freundschaften dann auch einfach oder allgemein Beziehungen bin ich aus dem Weg gegangen und war sehr glücklich, sag ich mal, wenn ich einfach alleine war und mit mir war, weil ich da einfach immer nicht dieses Vertrauen und ich muss die ganze Zeit auf andere eingehen, wenn es für mich so davor die Beziehung war, dass ich die ganze Zeit auf jemanden eingehen muss und die ganze Zeit nachgeben muss. Ja. Und das hat sehr lange angehalten. Ja.
Ich muss mich gerade erinnern, ich hatte 2 Jahre lang nach meiner toxischen Beziehung, oder ich finde es zum Beispiel krass, ne? Allein dieses Nicht-Benennen, ich war danach in der Klinik und dann wollte ich darüber reden und ich war so, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich kann nicht Ex-Freund sagen, weil es ist ja nicht mein Ex-Freund, weil ja, wir waren genau. ja nicht zusammen, aber ich kann auch nicht sagen, mein, also Partner und sowas, das war so, das ist so ein Machtinstrument, Sachen nicht zu benennen sozusagen, auf jeden Fall und danach hatte ich jahrelang, also war ich wirklich, konnte keinen Körperkontakt ertragen, ich wusste, wenn Menschen mit mir gesprochen haben, waren wie so, ich glaube, ich sag mal, in Anführungsstrichen normale Menschen können so ein bisschen einordnen, lügt die Person gerade oder redet oder wieso. Und ich war wie so, ich wusste bei meiner Familie, bei niemandem wusste ich mehr, ob die mich gerade manipulieren und verarschen oder ob die einfach echt normal mit mir reden oder so. Und ich war, konnte niemandem mehr glauben und so. Und dann hatte ich danach auch eine undefinierte Beziehung. Und dann hat der irgendwie sich daran erinnert, dass ich Cashewnüsse nicht mag. Und ich habe fast angefangen zu weinen, weil mich das so berührte, dass eine Person sich irgendwas über mich merkt sozusagen. Und dann habe ich so angefangen zu bemerken, wie krank mein Beziehungsbild davor war, weil eben nur ich bin auf die andere Person eingegangen, ich habe Geschenke gekauft, keine Ahnung was, und die Person wusste nicht mein Geburtsdatum, die wusste so nichts über mich sozusagen, und das fand ich dann manchmal, finde ich dann erst krass an Positivbeispielen, oha, das berührt mich voll, weil die mich nicht wie den letzten Dreck Kacke behandelt so.
Voll, also ich habe auch so ein Beispiel, dass ich immer ich habe immer sein Geburtsdatum gewusst und habe ihm auch ein Geschenk gemacht so und er hat sich nicht mal gemeldet so an meinem Geburtstag und so, und ich war nie ein Geburtstagsmensch so davor, aber seitdem habe ich irgendwie auch so ein komisches Verbindung zu meinem Geburtstag, weil ich jedes Mal denke so, mag ich einfach nicht, keine Ahnung, ich finde es Abwehrverhalten, dass ich das einfach nicht haben möchte, so ich feiere meinen Geburtstag auch nicht mehr, so, ja.
Was, also ich, dann reden wir jetzt einfach, ich mache jetzt mal weg vom Konzept. Danach, also ich erzähle jetzt einfach auch von mir, weil das so besser Sinn ergibt. Ich hatte danach voll das Thema, dass ich das Gefühl hatte, eine Person hatte recht viel Macht und konnte mehrere Leben nachhaltig beeinflussen. Also ich weiß noch, dass ich so in der Klinik saß und geheult habe, irgendwie mich nicht berühren lassen konnte, und diese Person saß irgendwo und, oder stand irgendwo, hat Vorträge gehalten oder sowas, und ich war so, wie kann das eigentlich, wie kann die Welt so scheiße sein, dass manche Menschen andere Menschen mit Füßen treten und dann sozusagen auch noch die schillernden Personen, die irgendwo in der Öffentlichkeit stehen sind und die, ich sag mal, Opfer sozusagen irgendwo rumdümpeln und ihren Geburtstag nicht mehr feiern können, keinen Sex mehr haben können, sich nicht mehr berühren lassen können oder sowas, und wie so, ich weiß nicht, hast du irgendwie Gedanken zu auch den gesellschaftlichen, weiß nicht, was muss da passieren, dass es nicht mehr so ungerecht einfach ist, so ein bisschen?
Eigentlich dachte ich auch mal, ich weiß nicht, man muss sich selbst davor schützen oder irgendwie gegenseitig. Und gegenseitig macht für mich sehr viel Sinn, dass man einfach auch von Freundinnen, Freunde, wer auch immer in so einer Beziehung ist, und man kriegt es mit, dass man das anspricht und sagt, hey, hör mal, irgendwie hast du gemerkt, dass das und das vielleicht sein könnte, dass du manipuliert wirst, dass du solche Gedanken hast, obwohl das gar nicht so ist. Und nicht nur einmal, also es ist oft so, wenn es damals mir jemand gesagt hätte, hätte ich sofort gesagt, nein und so. Irgendwann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, misch dich nicht ein oder was immer. Aber ich glaube, man muss nachhaltig da einfach dranbleiben und vielleicht dann auch erstmal lassen, wenn jemand so in die Abwehr geht, aber immer wieder einfach ansprechen und Impulse dazu geben und Hilfe anbieten und da sein. Besonders bei Minderjährigen finde ich es, dass man schnell irgendwie da eingreifen sollte und zu Eltern gehen, zur Polizei gehen, anzeigen.
Wünschst du dir im Nachhinein, dass das Menschen gemacht hätten?
Ja, also ich finde immer noch ein komisches Gefühl so mit diesem Anzeigen oder so, weil ich das danach mal jemandem erzählt hatte, die ganze Geschichte, und dann hat sie mich gefragt, warum hast du den nicht angezeigt? Oder warum zeigst du ihn nicht noch jetzt an? Und ich hatte immer noch dieses Gefühl so, es wird mir nicht geglaubt, und ich weiß nicht, wie ich mich erklären soll, dass es so passiert ist, dass ich das mitgemacht habe. Und dann auch noch so einen Brief geschrieben habe, was ja wahrscheinlich dann so ein Beweismittel wäre, damit, dass ich alles freiwillig so gemacht habe. Aber definitiv, dass man das unterbindet einfach. Also halt mir auch von meinen Eltern oder was weiß ich gewünscht, wenn die das richtig, meine Eltern haben das leider nicht richtig mitbekommen, weil ich das denen auch nicht erzählt hatte, weil ich da schon das Gefühl hätte, ich muss das verbergen, einfach unterbunden gewesen wäre, ja.
Hattest du auch irgendwie so dieses Thema, ihn schützen zu wollen oder irgendwie so
dadurch,
seinen Ruf auch nicht zu ruinieren und so?
Deswegen ist es auch noch das Ding, dass ich so anonym bin, weil ich irgendwie denke, so wenn ich das jetzt so einfach aussprechen würde und seinen Namen sagen würde, vielleicht habe ich dann so eine Anzeige wegen Rufmord oder was weiß ich, oder habe ein Leben zerstört, in Anführungszeichen. Und dann dafür noch irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil ich glaube, ich hätte noch ein schlechtes Gewissen.
Ja, das finde ich nämlich das Krasseste daran.
Ja. Also,
da gibt es richtig schön, gerade Ines Agnoli ist ja auch gerade so ein sehr großes Thema, mhm. und da gibt es so ein schönes Slide zu, in Amerika heißt es dann MeToo, in Deutschland heißt es, zerstör seine Karriere nicht, du schädigst deine Karriere, blablabla, bla bla, aber dann sozusagen als Antwort, er hat sich seine Karriere selber zerstört sozusagen, du sagst es einfach nur sozusagen, aber I feel it, also ich, ja, krass. Bei mir gab es das mal so eine krasse Situation, also bei mir war das viel, dass er immer gesagt hat, so, ja, du darfst das anderen nicht erzählen sozusagen, weil es ist Privatsache und ich will, da war sogar schon das Bewusstsein, dass die Eltern ihn nicht mögen werden sozusagen, weil, wieso auch immer, die sind so doof, die Eltern, die mögen mich nicht so.
Ja.
Und dann gab es eine so krasse Situation, die ich auch nur ein paar Menschen erzählt habe, weil ich mich auch im Nachhinein für Sachen so schäme, weil ich so denke, wo war mein Selbstwertgefühl in diesen Momenten, dass ich nicht gesagt habe, sag mal, du spinnst ja vollkommen, fick dich ins Knie, ich verschwinde und ich sag's auch noch öffentlich am besten sozusagen. Ja. Und dann habe ich eine Situation meiner Mutter erzählt und habe ihm dann erzählt, wie sie reagiert hat. Und dann ist so, ja, wieso erzählst du auch deiner Mutter? Du kannst doch sowas nicht deiner Mutter erzählen, jetzt mag die mich ja nicht mehr. Und dann war sozusagen die Schuld dafür, dass er nicht mehr gemocht wurde bei mir, weil ich es erzählt habe sozusagen. Das sind so... Also ich weiß nicht, ich hatte so lange auch dieses Schutzding so.
Ja, das ist aber tatsächlich, ich glaube, das ist dieses selbe, weil die Personen sich auch immer in so ins Zerbrechliche stellen, ins Opfer, dass sie ja nicht alles mit Absicht machen und dass es ja einfach nur so passiert ist.
Ja. Ein krasses Thema, da habe ich im Nachhinein beim Reflektieren so erst gedacht, so, das war bei mir gar nicht so, nämlich Isolation von anderen. Und dann habe ich gemerkt, das war zwar nicht zum Beispiel von meiner Familie, weil ich eh nicht so viel mit meiner Familie zu tun hatte in der Zeit und die da nicht so, die wussten auch nicht, wie sie eingreifen sollen, haben die mir im Nachhinein auch gesagt. Aber von den Menschen, die ihn kritisch gesehen haben und die mich beschützen wollten, von denen hat er mich wirklich sozusagen systematisch, ich weiß nicht, ob es bewusst war, aber so krass mir erzählt, wie scheiße die sind, dass ich selbst die irgendwann nicht mehr mochte. Gab es bei dir auch also sozusagen Isolation von Menschen, die dich hätten beschützen können und die damit sozusagen Angriff auf ihn gewesen wären?
Also das hat nicht er beeinflusst, dass ich das gemacht habe. Das habe tatsächlich ich selber gemacht durch dieses Schutzding. Aber was krass war, ist immer, dass er immer so gar nichts mit den Menschen von meinem Leben zu tun haben wollte. Also so gar nichts. So keine Freunde, nichts so. Und über manches so Bescheid wusste, aber wir haben dann auch da nicht mehr großartig drüber geredet, weil er das halt, ja, ihn das nicht interessiert hat. So. Also, aber dieses Selbstisolation auf jeden Fall. Also von manchen, die da dann komisch drauf reagiert haben, da habe ich dann auch mal gesagt, ja, ich weiß nicht, dass die das nicht verstehen und irgendwie, ja, nicht so in so ein, in mich reingucken können, warum das alles so ist.
Ich weiß nicht, ob meine Schwester richtig Vorwürfe gemacht, wieso sie ihn nicht mag, weil der ist doch so ein toller Kerl oder sowas. Und jetzt im Nachhinein denke ich so, Mann, du warst die Einzige wirklich, die mir ins Gesicht gesagt hat, das ist ein Wichser. Also, das ist voll krass. Soll ich mal weiterlesen?
Gerne.
Und genauso machst du es mit jedem, doch man kann es von außen nicht sehen. Wenn ich dran denke, dann könnte ich kotzen. Du verstellst dich, dass jeder dich mag, machst einen auf Opfer, bist eigentlich hart. Du hast so viel schöne Sachen gesagt und davon ist nicht mal 1% wahr. Es tut so weh. Ich habe dich damals ganz anders gesehen. Ich habe gedacht, du würdest mich verstehen. Ich habe gedacht, ich würde niemals gehen. Ich habe gedacht, ich teile mit dir mein Leben. Ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich es vorlese. Ein paar Stichworte, die ich da gerade spannend fand. Einmal das Opfer. Und dann, du hast so viel schöne Sachen gesagt. Also es war ja nicht alles scheiße, sonst wärst du ja nie so lange in der Beziehung geblieben. Was war so schön daran, dass du immer wieder dir selbst erzählt hast, das ist uns noch wert?
Also bei uns in toxische Beziehungen habe ich auch von Therapeuten gehört, dass man das ja so definiert, dass eben, dass es ganz oft krasse Hochs gibt, aber eigentlich mehr krasse Tiefs. So, und dass die Hochs ziemlich selten sind und so kann man das auch vielleicht an sich selbst abschätzen, wie es bei einem selber ist. Und bei uns war es genauso, dass halt manche Sachen sehr hoch gingen und es dann so Wochen gab, wo es so schön, in Anführungszeichen, schön war. Und wo immer sehr viel so Sachen gesagt wurde, also er hat immer sehr viel über mich geredet, wie toll er mich findet, was er alles toll an mir findet. Er hat zum Beispiel auch mit, es sind auch mal ein paar Leute, die wir beide kennen, zu ihm gegangen und hat er mit denen darüber geredet, wie toll er mich findet. Genau. Und hat das dann immer wieder mir so gesagt und gespiegelt. Und dann dachte ich so, wenn er mich so mag, dann kann es ja gar nicht sein, dass er das böse meint, dass er so Sachen böse meint. Und hab dann das Gleiche quasi gemacht. So, ich weiß nicht, ist ja auch das Typische, dass jemand, wenn jemand an dir sagt, was er toll an dir findet, dass du darüber nachdenkst, was du toll an der Person findest. So. Ja, genau. So dieses hat dann so stattgefunden und auch immer so viele Sachen von der oder von der Zukunft gesprochen. Ja, wenn wir so und so lange uns kennen, dann müssen wir das ja mal feiern. Oder wenn bestimmte Sachen erreicht sind, fahren wir zusammen weg. Und ja. Genau, das habe ich nämlich noch gelesen letztens. Ich habe mal diesen ganzen WhatsApp-Chat, den ich noch hatte, gespeichert. Und also das ist, wenn man sich das durchlädt, denkt man sich wirklich. Also mir ist es auch schon peinlich und ich weiß, dass ich im Nachhinein immer auch nicht das so sagen möchte, dass ich das wirklich mich auf so jemanden eingelassen habe. Und also ich kann es auch fast nicht lesen, diesen Chat, weil ich mir denke, das bin nicht ich. Also
ich finde es so spannend, das hatte ich auch mit Morgane in der ersten Folge, ich würde dich als absolut sozusagen Power-Mensch bezeichnen und sowieso bei dir, wieso, also dumm gesagt, ich hätte das nicht gedacht, weil du für mich einfach ein strahlender, krasser Mensch bist, der wieso sowas nicht nötig hat. Und ich habe das Gefühl, dass das fast ein Muster ist, dass super, ich sage jetzt starke Frauen, auch wenn das schon eigentlich in sich abwertend ist, also sozusagen Frauen, die super stark gelesen werden, immer wieder in so krasse, toxische Sachen kommen. Wieso?
Ich weiß, also das hatte ich bei dir tatsächlich auch. Da dachte ich immer, nee, die Marianne, die ist eine starke Frau, die kann sich wehren so. Ja. Die wird dem schon ihre Meinung sagen. Und so einen Strich ziehen, wenn es gezogen werden sollte. Aber ich weiß nicht, das ist so, ich glaube aber auch vielleicht so typisch ausgesucht von solchen Menschen, dass die das Gefühl brauchen vielleicht, von, dass sie starke Persönlichkeiten trotzdem noch in den Griff bekommen können. So.
Eine Herausforderung, ja, dich kann ich brechen.
Ja. Aber ich finde auch spannend, dass immer sehr, ich habe mal... Mir wurde es mal von einer Freundin erzählt, die da ganz viel dabei war in der Phase, wo ich ihn kannte. Und wie sie mir erzählt hat, dass sie so einen Livestream auf Instagram von ihm gesehen hat, wo sie irgendwie während Corona so über Sachen geredet haben mit anderen Personen. Und wie er immer erwähnt hat, dass er Feminist ist und sich als Feminist sieht und dass er viel mit vielen starken Frauen zusammenarbeitet und dass er sehr viele starke Frauen kennt und sich für die einsetzt und so, wo sie es mir dann so geschickt hat und ich dachte so, ich höre es nicht richtig so. Also, dass jemand, ich weiß nicht, ob er das so wirklich denkt und ob er sich dem gar nicht bewusst ist oder ob er das versucht, dass er es immer wieder sagt, dass es dann vielleicht so wird. Also das fand ich auch gestört, weil ich das oft höre, dass gerade so Männer, die sich als Unterstützer von Frauen sehen, in so eine Rolle geraten.
Ja. Hat bestimmt viel mit Selbstverleumdung von Frauenhass zu tun. Ne? Ja. Hat viel zu tun. Oh Mann, oh Mann. Ich denke mal, du wirst nicht nochmal in so eine Beziehung kommen, oder? Glaubst du?
Auf Holz klopfen! Nein, also ich hoffe auf keinen Fall. Also bis jetzt ist es nicht passiert nochmal. Ich bin guter Dinge, weil ich immer denke, also weiß nicht, jetzt kann glaube ich nichts mehr Schlimmeres passieren. Und ja.
Habt ihr noch Kontakt?
Nein, gar nicht. Also es war tatsächlich, gab es da nach der Beziehung ein paar Mal nochmal Kontakt und ich habe auch mal Kontakt aufgenommen, weil ich irgendwie so immer das Gefühl hatte, dass ich will, dass er das checkt, was da passiert ist, weil ich immer mehr, ich habe auch ganz lange das nicht verstanden. Ich dachte einfach nur, keine Ahnung, ich hatte so eine Art Beziehung ganz lange, als es schon ein Jahr her war, dachte ich das so und habe mich halt von denen getrennt und da ist nicht alles gut gelaufen, so nach dem Motto. Und so richtig Klick gemacht hat es erst wirklich Ende letzten Jahres, dass es einfach, ich habe so eine Doku gesehen und habe so zum ersten Mal gehört, irgendwie wie jemand zu einer Minderjährigen gesagt hat, so, das ist ja keine Beziehung, wenn jemand so viel älter ist als du und jemand dich so behandelt, so nach dem Motto. Da war ich dann so, Moment mal.
Ups,
das war that's me. Auch so. Ja.
Oha. Also,
ja. Genau, aber eigentlich jetzt will ich gar keinen Kontakt und bin da auch sehr froh, dass ich damit auch nicht so konfrontiert bin, in einer Stadt oder, ja.
Hat es bei dir auch so lange gebraucht, wie so aus den Fängen rauszukommen? Und würdest du sagen, du bist jetzt draußen? Oder gibt es da noch einen Prozess, so, also sozusagen auch aus den psychischen Fängen, also oder den Krallenarmen oder wie man das sagen kann? Und ich dachte gerade so ein bisschen so, hey, das soll ja eine positive Folge sein, was würdest du anderen Menschen empfehlen? Aber ich glaube fast, man kann nicht wirklich an, oder ich weiß nicht, ob du einen Rat geben kannst, oder dann aber auch vielleicht auch in einem feministischen Kontext, in einem Machtthema so, was, also ich weiß nicht, was kann passieren, dass es nicht mehr so vielen Menschen so passiert? Wo gibt's da was zu tun?
Also ich glaube, erstmal ist es wichtig, dass man darüber spricht und ja, andere darauf aufmerksam macht.
Habe ich ganz kurz, habe ich gerade gedacht, dass du gesagt hast, ich hatte halt so eine Art von Beziehung. So viele Menschen hatten so eine Art von Beziehung. Deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen, weil das so, ja, Entschuldigung. So,
ich weiß nicht, ich habe dieses Video gesehen und habe einfach da nur gecheckt, so Moment mal. Und auch, dass man das nicht normalisiert erstmal. Und erstmal auch bei Kindern und Jugendlichen, wo ich mir immer denke, hä? Wir tun immer in Deutschland, wir schützen Jugendliche und Kinder, junge Menschen. Aber was war das so? Ich habe das sogar mal, ich weiß noch, ich habe das sogar meine, also einer Ärztin erzählt so. Also wie kann es sein, dass die da nicht eingegriffen hat als Kinderärztin, Kinder- und Jugendärztin so? Und ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass man vielleicht, wenn das von außen noch nicht geht, dass man sich einfach im Inneren Hilfe sucht und vielleicht es gibt viele Portale, wo man einfach vielleicht auch, wenn man jetzt erstmal nicht von außen zu Freundinnen oder Freunden gehen möchte und da erstmal das Gefühl hat, man entblößt sich da so direkt, was ich verstehen könnte, dass man vielleicht erstmal Kontakt zu anderen Frauen, es gibt viele, die das selbst erlebt haben und ich habe gehört, dass es auch so Gruppen davon gibt, dass man vielleicht erstmal in so einer Gruppe sich öffnet und irgendwie fragt, wie habt ihr das so gemacht, wie habt ihr es geschafft, vielleicht irgendwie Freunden, Freundinnen zu erzählen und nach außen zu gehen und sich aber konkret nach außen zu wenden und nach außen zu sagen, was passiert ist. Auch wenn ihr vielleicht denselben Freundeskreis noch habt. Ich glaube, dann ist es nochmal viel schwieriger. Und ja, sich Hilfe zu holen. Und ich glaube, man muss da dann aber nicht so drauf pochen, dass alle auf deiner Seite sind. Weil wenn es dann nicht so ist, dann sind es einfach auch Menschen, die es noch nicht gecheckt haben. Und dann einem Täter folgen.
Yeah.
Und ja, auf jeden Fall Therapie, würde ich sagen. Sowieso, aber auf jeden Fall nach sowas, weil ich glaube, dass sowas viel tiefer geht, als man manchmal dann auch denkt.
Ja. Das habe ich auch danach viel gelesen, dass das auch sozusagen so wie narzisstische Menschen da einen Riecher für haben, wen kann ich mir als Opfer aussuchen, es auch einige Sachen gibt, die ich in mir sozusagen, also wo ich veranlagt war, Opfer von sowas zu werden sozusagen, und das darf, und ich finde, das darf in keiner Weise irgendwas rechtfertigen, weil danach, also ich habe danach oft gedacht, so, ja eben, ich habe nicht Nein gesagt, ich hätte aber es gibt für mich eben genau diese Glaswand an Verantwortung, wo einerseits vielleicht ich noch nicht gut Nein sagen konnte, aber andererseits eine Person das schamlos ausgenutzt hat sozusagen, und das wieso da auch so dieses Nein sagen lernen und solche Sachen sozusagen wichtig sind. Und den anderen Punkt, den du gerade angesprochen hast, den ich super wichtig finde, ist die vielleicht Tätergesellschaft, in der wir leben, und dass das wirklich Strukturen gibt, das sieht man in der Öffentlichkeit, aber das sehe ich auch in Freundeskreisen, die Täter unterstützen und die Opfer fallen lassen sozusagen. Ja. Und dass das, wenn du aus so einer Beziehung rauskommst, gerade super schwierig ist sozusagen, weil du dann vielleicht tatsächlich den Freundeskreis erstmal verlassen musst oder so. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Oder dann auch erstmal einfach diesen dich selbst als Täterin oder Täter siehst.
So, Täter-Opfer-Umkehr, ja. Genau. Meinst du jetzt als Täterin, ich kreide eine Person an?
Öffentlich so angeregt und ich brauche mich so nicht wundern, dass jetzt ich dafür kritisiert werde quasi. Ja, bei mir war es zum Glück nicht so, weil wir
keinen gemeinsamen Freundeskreis hatten.
Also ein Pluspunkt. Glück gehabt. Nein, aber da bin ich sehr froh drüber. Aber ja. Trotzdem, also ich hatte danach so auch das ungute Gefühl, wie ich so, weil ich gehört habe, dass das bei mehreren Minderjährigen auch passiert ist, war ich immer so, soll ich sie darauf ansprechen, soll ich nicht, und habe dann das zum Glück über eine Freundin, die ich kannte, von ihr gemacht, weil ich einfach mal so die Freundin gefragt hatte, ob das so stimmt überhaupt, was ich gehört habe, und hat es auch, und sie hat mir aber erzählt, dass es eben beendet ist, so. Aber ich würde es auf jeden Fall ansprechen und auch wenn man weiß, dass da mehrere Frauen involviert sind, vielleicht ist es dann auch eine gute Verbündete, auf die man erstmal zugehen kann und gemeinsam da merken kann, was man da gemeinsam durchgemacht hat. Mhm. Weil ich glaube, wenn dann Freunde nicht da sind, die es verstehen, dann wahrscheinlich die am besten. Mhm. Ja.
Voll. Ja, ich habe das Gefühl, es gibt, also genau, ich würde gleich noch den Text zu Ende einmal lesen und dann hast du noch die Möglichkeit, noch alles zu sagen, was du noch sagen möchtest. Ich habe das Gefühl, ich könnte wirklich noch Stunden mit dir darüber reden, auch über die Details und so weiter, weil es einfach so viel zu sagen gibt, aber ich bin schon so, habe das Gefühl, es ist jetzt ein guter Bogen. Und was ich aber gerne noch als Message rausgeben würde, weiß nicht, ob du das unterschreibst, das sind Systeme und die Verantwortung liegt auch nicht nur bei dem Täter und nur bei dem Opfer, sondern du als Freundin oder du als Freund, du als Teil dieser Gesellschaft, auch wenn du selbst nicht betroffen bist, hast du eine Verantwortung, weiß ich nicht, Opfersolidarität zu betreiben, die Täter zu kritisieren, wenn die Opfer das nicht ansprechen können und Täterinnen und da irgendwie sozusagen, wieso, wenn du das Gefühl hast, ach ja, das, mit dem habe ich ja gar kein Thema, dann hast du trotzdem ein Thema damit sozusagen, weil alle sind sozusagen, die in irgendeiner Weise damit befasst sind, sind damit verantwortlich. Das wäre so ein bisschen meine Message.
Ja, das ist so typisch dieses Unfallbild, finde ich. Also wir haben auch, wenn du am Unfall vorbeifährst, ist auch unterlassene Hilfeleistung. Also,
ja.
In dem Fall eigentlich auch.
Ja. Dann lesen wir jetzt noch das Lied von Juju zu Ende. Ich würde mich mal wundern, was die für eine Beziehung eigentlich hatte. Und dann lade ich noch einen noch Abschlussgedanken zu teilen. Soll ich es vielleicht noch einmal ganz durchlesen?
Gerne, ja,
ich glaube das. Okay. Am Anfang, da warst du der netteste Mensch, den ich jemals getroffen habe. Der lustigste, mit dem ich jemals gesoffen habe, weil du so lieb und so offen warst. Du hast mir eine rosane Brille gegeben, ich habe sie mir aufgesetzt. Doch irgendwann dachte ich, was das hier für ein Leben, Mann, alles nur aufgesetzt. Du bist verführerisch, du bist laut und bleibst im Gedächtnis. Und wenn man dich sieht, dann denkt man niemals, du willst etwas Schlechtes. Du hast mir erklärt, warum das, was ich fühle, nicht echt ist. Und ich habe dir geglaubt, zu lange geglaubt, mich selber vergessen. Doch irgendwann machte es Klick. Es waren einfach viel zu viele Tränen. Ich fing an, das Ganze zu verstehen. Und dann habe ich den Braten gerochen, du hast mich gefickt. Und genauso machst du das mit jedem. Doch man kann es von außen nicht sehen. Wenn ich dran denke, dann könnte ich kotzen. Du verstellst dich, dass jeder dich mag. Machst einen auf Opfer, bist eigentlich hart. Du hast so viele schöne Sachen gesagt und davon ist nicht mal 1% wahr. Es tut so weh. Ich habe dich damals ganz anders gesehen. Ich habe gedacht, du würdest mich verstehen. Ich habe gedacht, ich würde niemals gehen. Ich habe gedacht, ich teile mit dir mein Leben. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich habe dich nie geliebt. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ja, ich will dich wiedersehen. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, du hast mir nicht wehgetan. Du hast mir gezeigt, was ich nicht will und dafür danke ich dir jeden Tag. Könnte ich die Zeit jetzt zurückdrehen, Baby, glaub mir, hätte ich heute die Wahl, hätte ich niemals das Haus verlassen am Tag, wo wir uns das allererste Mal sahen. Ich wollte Frieden, du machtest Intrigen daraus, die sind Werte egal. Du bist immer am Lügen, nur unzufrieden, ich glaub langsam, du merkst es nicht mal. Und du bist so geschickt. Denn du konntest schon immer gut reden, die Fakten wieder zu verdrehen und die Suppe wieder neu zu kochen, das ist doch dein Trick. Du wolltest mir niemals was geben, du wolltest mir nur etwas nehmen und am Ende hast du es gebrochen. Du tust mir leid, denn ich glaube, im Innern bist du so klein, wenn ich neben dir bin, spüre ich dein Neid. Sagt man was gegen dich, gibt es nur Streit, Karma kommt, irgendwann bist du allein. Ich werde nie mehr an mein Handy rangehen, wenn ich deine Nummer wieder mal sehe. Ich habe gelernt daraus, es ist zu spät, nicht mal eine Narbe bleibt von dir bestehen. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich habe dich nicht geliebt. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ja, ich will dich wiedersehen. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, du hast mir nicht wehgetan. Ja, du hast mir wehgetan. Du hast mir gezeigt, was ich nicht will und dafür danke ich dir jeden Tag.
So krass, dieser Song. Ich finde richtig perfekt dieses, du hast mir gezeigt, was ich nicht will und dafür danke ich dir jeden Tag. Weil ich glaube, das ist das Einzige, was man danach noch machen kann oder worüber man froh sein kann, dass es vorbei ist und dass man definitiv weiß, dass das hoffentlich nochmal passiert und man weiß, how to auf jeden Fall, wenn es nochmal passiert und dann auch nicht sich selber die Schuld und die Täterrolle zuschieben.
Ich danke dir wirklich doll, dass du da warst und dass du deine Geschichte erzählt hast und wünsche dir, dass das nicht nochmal passiert und dass du, auch wenn es richtig, richtig scheiße war, was du erlebt hast, eben jetzt damit mit aus der Scheiße Gold machst. Und ja, ich bin gespannt, ob irgendwann wir beide uns trauen, öffentlich die Namen zu sagen, ja, öffentlich den auch anzuklagen. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du deine Geschichte geteilt hast.
Danke. Danke, dass ich da sein durfte.
Das war's mit der vierten Folge. Heute zum ersten Mal mit einer anonymen Gästin. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, konntet vielleicht mal einen Einblick bekommen in so eine Beziehung und vielleicht habt ihr gemerkt, ach du Scheiße, ich war auch in so einer. Dann seid ihr herzlich eingeladen, schreibt es mir in die Kommentare, erzählt es einer Freundin, fangt an, über diese Themen zu sprechen oder einfach auch nur zu reflektieren und zu sehen, ich bin nicht alleine, es ist kein Einzelfall und es ist nicht einfach so eine Beziehung, sondern ja, da steckt System dahinter und dieses haben wir vor zu durchbrechen. Also, wir bleiben beim Smash the System, Smash the Patriarchy. Und ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer gerade bei euch ansteht.